Ich glaube, dass das Wichtigste wirklich die soziale Vernetzung ist, ne? Also auch ein Umfeld zu schaffen, wo andere Kinder in dem Alter sind, wie sie selbst eines haben. Und dass sie sich begegnen, durch Speak-It natürlich auch regelmäßig begegnen, also im Kontakt bleiben. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, dass Eltern dadurch eine große Hilfe erfahren zu sehen, auch bei anderen Eltern. Es gibt ähnliche Fragen, Schwierigkeiten, Unsicherheiten, aber auch Stärken, die andere Eltern zeigen.
Hallo, hallo, es ist Sonntag. Ihr hört wieder PKIP für die Ohren mit Sarah und Nina. Wir sind Pädagoginnen und PKIP-Gruppenleitungen und haben unser Herzensthema jetzt in Podcast-Form gepackt. Heute hört ihr nicht nur die Stimmen von Nina und mir, sondern ihr werdet auch noch eine dritte Stimme hören. Wir haben nämlich Ulla Busch-Löcker bei uns im Podcast. Ulla begleitet uns beide schon in unserer PKIP-Ausbildung. Sie ist jetzt seit fast 30 Jahren PKIP-Gruppenleitung und auch seit fast 20 Jahren im PKIP-Vorstand. Man kann also sagen, Ulla hat einiges zu PKIP zu sagen. Und das ist auch das Schöne, und darüber wollen wir mit ihr heute sprechen. Was hat sie dazu bewogen, sich ja mit PKIP zu beschäftigen? Wie hat sie die Entwicklung gesehen in den letzten Jahren? Und wir sind ganz gespannt, was wir auch noch alles Neues erfahren können. Hallo Nina, hallo Ulla.
Ja, hallo zusammen.
Hallo Sarah.
Ulla, dann lass uns doch vielleicht gleich mal damit starten, erstmal zu schauen, wie war eigentlich dein Weg in die PKIP-Welt? Was hat dich angesprochen? Was hat dich dazu bewegt, PKIP-Gruppenleitung zu werden?
Ja, ihr wisst ja sicherlich, ich bin von Beruf Diplompädagogin und ich habe eigentlich erst in der Jugendarbeit gearbeitet und als mein Sohn geboren wurde, habe ich festgestellt, dass sich mein Alltag komplett verändert. Ich war auch ein Jahr zu Hause und dann habe ich eigentlich erst festgestellt, wie wichtig es ist, neue Kontakte zu knüpfen, sich mit Gleichen auszutauschen. Und davon habe ich sehr profitiert in diesem ersten Jahr meines Sohnes und habe auch die Wichtigkeit von Eltern-Baby-Gruppen schon von Anfang an so zu schätzen gewusst. Und das war eigentlich auch der Auslöser, dass ich, nachdem meine Tochter dann 3 Jahre später kam, als ich aus dem Berufsleben ausgestiegen bin, meine feste Stelle aufgegeben habe, habe ich gedacht, das wäre ein toller Bereich, sich da zu engagieren. Und in dem Zusammenhang lernte ich Gudrun Kampmann kennen, die damals auch auf Bundesebene zusammen mit Liesel Polinski auch ein Konzept für nach dem PKIP sozusagen entwickelt hatte. Und die sprach mich an, denn ich war auch mittlerweile schon Lehrberaterin auf Bundes- und Landesebene im DRK. Und so habe ich eigentlich den Weg dann zum PKIP gefunden. Gudrun hat mir auch vieles erzählt und ich war eigentlich sehr begeistert auch von dem Konzept, weil es Eltern eben sehr früh schon zusammenbringt. Und das fand ich eine ganz tolle Idee.
Ich finde das spannend, dass du sagst, dass das auch was so mit deinen eigenen Erfahrungen zu tun hat, die du gemacht hast im ersten Jahr mit Kind, weil ich glaube, dass das ganz vielen Gruppenleitungen so geht, ne? Dass so dieses eigene erste Jahr und der Kontakt vielleicht über eine PKIP-Gruppe ja ganz viele so anregt, selber auch nochmal zu überlegen. Das kann ich mir auch vorstellen, da in die Gruppenleitungsposition zu gehen.
Ja, Nina, Sarah, es war ja auch so, dass letztendlich diese Frage, steige ich wieder voll in den Beruf ein? Mein Mann war zwischenzeitlich auch fertig mit seiner Ausbildung. Oder machen wir Halbtagsjob, was nicht so einfach war. Also für mich war es auch wichtig, dann hinterher zu gucken, ja, wie kann ich auch beruflichen Bein wieder reinkriegen, ne? Und wie kann ich Familie und Beruf gut miteinander kombinieren? Und das war natürlich ganz günstig, weil ich natürlich als Selbstständige auch immer selber bestimmen konnte, wann ich arbeite. Und ich habe viel am Wochenende auch gearbeitet, habe Fortbildungen gemacht und ähnliches. Und da habe ich eben festgestellt, dass ich das gut mit meinem Mann so vereinbaren ließ, auch dass wir die Kinder immer gut betreut hatten.
Ja, das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor zu gucken, wie kann man das alles miteinander vereinbaren, ne?
Das ist so ein Thema, was heute ja auch viele Frauen haben und wo ich auch manche Parallelen sehe, weil für mich war die Berufstätigkeit auch immer ein ganz wichtiger Bereich, also um mich zu betätigen.
Ich weiß ja, dass unter den Menschen, die uns hören, natürlich größtenteils Eltern sind, aber auch Pädagoginnen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Idee von PKIP, von Gruppenleitung, Mütter, also Pädagoginnen oder Psychologinnen oder Erzieherinnen, Mütter, dass das auch wirklich nach wie vor was ist, was uns anspricht. Ne? Das heißt, zu gucken, in dem Lebensabschnitt, in dem ich gerade bin, wo ich mich so massiv auf Baby und Veränderungen, die Baby so in mein Leben bringen, wo ich mich darauf einstelle, dann zu gucken, wie kann ich das vielleicht oder diese Fähigkeiten jetzt beruflich nutzen? Also ich denke, dass das tatsächlich heute auch tatsächlich noch so ist. Wie macht ihr diese Erfahrung auch mit den Frauen, die sich um eine Ausbildung bemühen? Kannst du da was zu sagen?
Ja, also es ist ja so, dass die PKIP-Ausbildung eine Fortbildung ist. Also das heißt, man kann, wenn man aus dem pädagogischen Bereich kommt und einen Beruf hat in diesem Bereich, eine Fachkraft ist, dass man dann natürlich PKIP als Aufbau sozusagen zusätzlich machen kann, um sich für dieses erste Lebensjahr und vor allem um Eltern- und Familienbildung sich nochmal schwerpunktmäßig kümmern
Jetzt hattest
möchte.
du ja erzählt, oder hast, wir wissen es auch, aber du hattest es auch schon angesprochen, dass du im PKIP und auch im PKIP-Verein ja schon ganz viele unterschiedliche Rollen gehabt hast. Du bist immer noch PKIP-Gruppenleitung, du machst in der PKIP-Ausbildung bist du ganz aktiv, du bist im PKIP-Vorstand. Kannst du in ein paar Sätzen kurz auch unseren HörerInnen, damit sie vielleicht auch noch mal so eine Idee davon kriegen, wie ist es eigentlich, erzählen, wie ihr Gruppenleitung qualifiziert, was in dieser Weiterbildung eigentlich so los ist?
Ja, also ich hatte ja schon so gesagt, also dieses erste Lebensjahr nochmal besonders in den Fokus zu nehmen. Das war eigentlich auch das, was mich sehr angesprochen hat bei dem PKIP-Konzept, dass es so ein Konzept ist, was sich aus mehreren wissenschaftlichen Quellen speist und also wirklich immer versucht, auch aktuellen Stand von wissenschaftlichen Erkenntnissen einzubeziehen. Und das ist natürlich das, was man im Studium oder auch in der Erzieherinnenausbildung natürlich schon macht, aber nicht in dieser Intensität. Also ich glaube, dass die Fortbildung einfach nochmal den Blick öffnet für das, was geschieht bei der Entwicklung des Kindes, aber auch im Beziehungsgeschehen zu den Eltern. Und wie das so ist, wenn man Pädagogin ist, dann reflektiert man natürlich auch immer sein eigenes Erziehungsverhalten. Ne? Und das hat mich eigentlich auch dazu bewogen, mehr wissen zu wollen. Und das war der Motor auch, dass ich so festgestellt habe, dass das PKIP-Konzept ein offenes Konzept ist, was wirklich immer versucht, auch ja, neue Aspekte jetzt zum Beispiel auch zur Gehirnentwicklung einzubeziehen. Und ich habe festgestellt, vieles von dem, was im Konzept enthalten ist, taucht plötzlich wieder auf und wird bestätigt. Also das hat mir auch so diesen Hintergrund gegeben, dass ich auch natürlich für in verschiedenen Rollen im PKIP-Verein, also nicht nur mit PKIP gearbeitet habe, PKIP-Gruppen gemacht habe. Ich mache die schon seit dieser Zeit, bin ich immer auch aktiv gewesen. Und naja, solange ich noch ankomme bei den jungen Leuten, werde ich das auch wohl weitermachen. Und dass ich aber auch immer diesen Hintergrund total wichtig fand. Ne, das, was ich tue und wie ich mich verhalte, auch immer reflektiere und ja, mein Verhalten, mein pädagogisches Verhalten, aber auch mein Verhalten als Mutter damals zu verbessern.
Und das, was du gesagt hast, auch so zu dem Thema, auch die Wissenschaft mit einzubeziehen und diese Reflexion, das zeigt sich ja auch eigentlich im PKIP-Verein ja auch dadurch, dass ja auch immer wieder nochmal Fortbildung angeboten werden für Gruppenleitungen, ne? Dass man auch immer da wieder versucht, das Wissen dann auch breit in den Verein zu tragen und an die Gruppenleitung heranzutragen und dass da ja auch ganz viel nochmal Information und Weiterbildung eigentlich auch passiert über die eigentliche Zertifizierung als Gruppenleitung hinaus.
Ja, ich glaube auch, dass die Zertifizierung so der Anfang ist, ne? Also dieses gemeinsame Lernen, die Eltern lernen vom Kind, das Kind lernt von den Eltern, mit den Eltern und dass du dann natürlich, wenn du in diesem Geschehen bist, auch selber immer eine Lernende bleibst. Das macht das Ganze auch so spannend und ich habe immer festgestellt, es geht immer noch wieder weiter für mich. Also auch indem ich dann vielleicht im Fachausschuss war, dann nachher im Vorstand auch. Also dann auch hinter die Kulissen zu gucken und vielleicht auch die Politik mitzubestimmen, die dieser Verein macht und dieses tolle Konzept, dass es weitergetragen wird über die Jahre.
Ja, also genau, also wir sind ja alle PKIP-Gruppenleiterinnen, das heißt, sind total überzeugt von dem Konzept und es geht mir absolut auch genau wie dir, dass ich finde, das Schöne daran ist wirklich, dass unsere Entwicklung oder meine auch als Mutter auch oder als Pädagogin, das ist nie zu Ende, weil wir immer den Kontakt zu Familien und zu diesen wunderbaren Wesen Baby haben und beobachten, wie entwickeln die sich und wirklich immer wieder neu ja, lernen tatsächlich, wie Lernen und wie Entwicklung passiert. Also das geht mir absolut genauso wie dir. Also ich bin auch nach wie vor begeistert von diesem Konzept. Und ich gucke manchmal so links und rechts von unserem Angebot und weiß natürlich, dass es auch andere Mutter-Kind-Kurse gibt. So, das siehst du sicherlich bei dir auch. Kannst du vielleicht aus deiner langen Erfahrung und aus deiner langen Perspektive auf dieses Geschehen Mutter-Kind-Kurs sagen, was gab es da für Angebote und wo grenzt sich PKIP vielleicht gegenüber anderen Mutter-Kind-, Eltern-Kind-Angeboten ab? Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich habe mich mit vielen Konzepten auch auseinandergesetzt. Und was mir beim PKIP sehr gut gefällt, ist wirklich, dass das Baby von Anfang an als vollwertige Person, als eine Persönlichkeit wahrgenommen wird, die sich einbringt in das Geschehen. Ganz aktiv mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Kompetenzen wahrgenommen wird und auch beachtet wird. Das finde ich, das ist etwas ganz Besonderes, wo, und Christa Ruppelt sagte damals, die Schwierigkeit besteht darin, immer sozusagen einen Spagat zu machen zwischen Beachtung der Individualität, was bringt jeder Einzelne mit, und dann aber auch dem Gruppengeschehen. Und ich glaube, zwischen diesen beiden Polen bewegt man sich auch in der Gruppe, dass man immer auch eigene Vorstellungen hat als Mutter, das Kind auch eigene Vorstellungen hat, was es in der Gruppe erlebt mit den anderen und wie es sich da einbringt. Und dass dann dieses Gruppengeschehen sich entwickelt und ereignet, auch je nachdem, welche Persönlichkeiten drin sind. Das finde ich, das ist was Besonderes beim PKIP und ich habe vorher auch nicht gewusst, wie viel ein Kind schon von Anfang an eigentlich an Kommunikationsfähigkeiten schon einbringt und wie man da wertvoll und sensibel mit umgeht. Ich glaube, dass das etwas ist, wo sich also durch PKIP auch das Sichtfeld erweitert und das Kind sich angenommen fühlt. Also ich bin ja noch in einer Zeit groß geworden, wo noch die Prügelstrafe legitim war, ne? Und wo Kinder oft an den Katzentisch kamen, also wo Kinder auch sowas, ja, wie kleine Persönlichkeiten waren, aber eben noch erzogen werden mussten, ne? Und ich fand das in der Gruppe einfach ganz toll und finde auch, dass wir uns dadurch auch abgrenzen von anderen, indem wir sagen, das Kind hat sofort ein Mitspracherecht, ein Mitgestaltungsrecht durch das, was es tut, wie lange es spielen möchte, was es spielen möchte, ne, was für ihn vielleicht auch emotional, was ihm Freude macht. Also das zu erleben und das auch aufzunehmen.
Ja, und ich denke auch dadurch dann auch die Eltern wieder kompetent zu machen, also was diesen Bereich auch Feinfühligkeit und ein sehr differenzierten Blick auf das eigene Kind zu bekommen, sie darin unterstützt. Das finde ich auch was, was mir in den Kursen oder in so einem Jahresverlauf auch immer noch mal sehr deutlich auffällt.
Ja, und vor allem auch, dass Kinder und Eltern zusammen lernen und dadurch, dass sie zusammen spielen, also etwas tun, lernen nicht nur so sehr über den Kopf, das macht man ja an Uni und Schule, aber ein kleines Kind lernt ganz viel durch Bewegung und Erfahrung, die es macht. Ne? Also es sieht das andere Kind da liegen und dann gibt es vielleicht einen schönen Austausch und das merkt sich das Kind ja. Ne, das sind diese ersten Begegnungen, die die Eltern begleiten und die für das Kind auch mit positiven Gefühlen behaftet sind. Und zu spielen und sich zu betätigen, sich zu bewegen, das ist etwas, was die Kinder schon von Anfang an lieben und sich darüber freuen, auch wenn andere Kinder da auch in Aktion sind. Ich hatte heute Morgen eine Gruppe, die sind jetzt fast alle ein Jahr alt. Das ist so schön zu erleben, auch wie die sich gegenseitig inspirieren. Also auch nachahmen, wenn einer mit dem Löffel in einem Topf rührt, ne, wie dann ein anderes Kind den Löffel auch haben möchte und dann auch rührt. Ne, also das finde ich ganz fantastisch, wie Kinder da auch schon von Anfang an einbezogen sind und vor allem auch, selbst wenn sie Einzelkind sind zu Hause, nicht viele Kontakte haben, von Anfang an schon andere Kinder erleben und einschätzen können. Also, das finde ich schon sehr bemerkenswert.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja, ich glaube, jeder, der schon mal in einer Pickup-Gruppe war, kann das total bestätigen, dass wir sehen, dass die Kinder sich beobachten, dass die sich ganz früh beobachten und dass sie probieren, sich zu imitieren oder dass sie versuchen, Kontakt aufzunehmen. Also für die Kinder ist, sehe ich das absolut genauso wie du. In den Gruppen sind ja auch Eltern, die ja auch lernen, wie wir alle auch. Was würdest du sagen, wenn die Eltern über eine so lange Zeit immer als Gruppe zusammenkommen und beobachten und Erfahrungen machen? Wie kannst du das greifen? Wo profitiert eigentlich eine Mutter, ein Vater am meisten von einer Teilnahme in einem Pickup-Kurs?
Ich glaube, dass das Wichtigste wirklich die soziale Vernetzung ist, ne? Also auch ein Umfeld zu schaffen, wo andere Kinder in dem Alter sind, wie sie selbst eines haben. Und dass sie sich begegnen, durchs PKIP natürlich auch regelmäßig begegnen, also im Kontakt bleiben. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, dass Eltern dadurch eine große Hilfe erfahren, zu sehen, auch bei anderen Eltern, es gibt ähnliche Fragen, Schwierigkeiten, Unsicherheiten, aber auch Stärken, die andere Eltern zeigen, ne, wo sie vielleicht auch etwas beobachten und von den Erfahrungen der anderen mit profitieren. Also wie oft tauschen sich auch Eltern aus, dass sie so sagen, ja, mein Kind hat hier ein Pickelchen, was meint ihr? Ist das was Schlimmes? Also von anderen auch noch mal erfahren, wie schätzen sie das ein? Also ich glaube, dass die Eltern besonders viel auch durch Anschauung und durch Miterleben mitnehmen, ohne dass sie hinterher groß sagen können, das habe ich jetzt gelernt von den anderen. Und wie oft werden Fragen geklärt, ne, oder auch Unsicherheiten nochmal bestätigt. Eine Mutter sagte auch, ich bin so froh, dass ihr das auch erzählt. Da weiß ich, dass ich nicht nur dieses Problem habe, sondern dass das auch vielleicht ein Thema ist, was jetzt zu der Entwicklung des Kindes gehört.
Ja, und ich finde, das ist das, was du ja jetzt so alles angesprochen hast, ist ja auch diese Vielschichtigkeit in den Kursen, ne? Zum einen dieser Kontakt und die Bindung zwischen mir und meinem Kind, die Kind-Kind-Kontakte, die wir haben, der Austausch mit den Eltern, das Gesamtgruppengeschehen, die Gruppenleitung, die vielleicht auch nochmal fachlich nochmal was anderes reinbringt oder da nochmal einen anderen Unterbau schafft für bestimmte Themen. Das ist ja, finde ich, wenn man sich das mal so vergegenwärtigt, wahnsinnig differenziert und wahnsinnig viel, was da auf den ganzen einzelnen Ebenen passiert in so einem PKIP-Kurs.
Ja. Und durch diese Regelmäßigkeit auch immer wieder so die Hilfen für den Alltag kommen. Ne? Dieses Alltagsgeschehen wird immer wieder thematisiert auch, wo die Mutter dann auch sich innerlich von so einem Ideal verabschiedet. Ich muss nicht alles perfekt machen. Heute stehen die auch unter so einem großen Druck, gleich eine perfekte Mutter zu sein. Und in der Gruppe merken sie dann auch, jede macht das etwas anders, jede schätzt auch etwas anders ein. Und sie können sich da so verorten
Ja.
auch, wo stehe ich, was ist für mich wichtig. Und ich muss nicht perfekt sein. Das Kind sagt mir auch immer wieder, wenn ich etwas vielleicht nicht passend für Essen mache. Ne? Also dieser ideale Anspruch, alles richtig zu machen, eine perfekte Mutter zu sein, das ist so das, was bei den Eltern den größten Druck auslöst. Ne? Verbunden natürlich mit vielen anderen Zwängen noch, das Kind im Kindergarten anzumelden, die Berufstätigkeit wieder in Gang zu bringen. Also da ist heute ein unwahrscheinlicher Druck da.
Du sprichst das gerade so schön an, ne, dass da heute so ein Druck da ist, der ja auch auf unterschiedlichen Ebenen stattfindet. Was würdest du sagen? Jetzt hast du ja wirklich viele Gruppen schon begleiten dürfen. Wie würdest du das einschätzen? Was hat sich in den letzten fast 30 Jahren in den PEKIP-Kursen verändert? Von den Eltern her, von den Themen vielleicht? Was ist dir da aufgefallen?
Ich glaube, dass eine Mutter, wenn sie das erste Kind bekommt und alles sich neu richtet, immer auch ein gewisser Stressfaktor da ist. Mache ich alles richtig? Ne? Welche Vorbilder habe ich vielleicht auch noch aus meiner eigenen Geschichte heraus? Aber diese Frage auch, wie manage ich den Haushalt und wie mache ich das, den Alltag mit dem Kind zu gestalten? Das ist ja etwas, was Eltern sich zusammen auch erarbeiten. Also auch wenn es um Rollenverteilung geht, wer arbeitet, wie lange. Ich habe auch eine Familie, die haben sich dann die Arbeit geteilt. Das heißt, nur alle 14 Tage kommt der Vater und alle 14 Tage die Mutter dann in die Gruppe. Also Menschen, die da andere Wege ausprobieren, mit denen sie besser zurechtkommen. Jetzt nochmal zurück. Was ich auch glaube, ist, dass die Eltern heute eher so in Zeitfenstern manchmal denken. Ne? Also dass sie wissen, dann und dann habe ich Zeit für mein Kind, dann mache ich etwas. Das erste Lebensjahr des Kindes, wo ich zu Hause bin, möchte ich auch optimal nutzen. Na, also ich sehe das auch daran, dass sie manchmal sich auch noch in anderen Gruppen anmelden. Oder heute habe ich noch eine Anmeldung bekommen, die ist erst in der 18. Schwangerschaftswoche. Dann muss die sich schon um Platz kümmern. Also dieses Vorausschauende und was will ich und wie will ich mein Leben gestalten, das muss schon sehr früh festgelegt werden. Ich glaube, das war früher vor Jahren noch eher offener. Also ne, auch dieses, ich muss wieder zurück in den Beruf und ich möchte ja auch wieder arbeiten, da stehen die heute unter so einem starken Druck, dass sie schon während der Schwangerschaft und eigentlich schon während der Zeit, wo sie ein Kind planen, schon das Kind im Grunde im Kindergarten anmelden müssen und sich Gedanken darüber machen, wie willst du es hinterher machen? Und dann kommt es doch ganz anders.
Ich glaube, das ist genau das, was du sagst. Dieses, dann kommt es doch ganz anders. Das ist was ich auch immer wieder in den Kursen erlebe. Der Gedanke von, dann gehe ich nach 7, 8 Monaten vielleicht wieder arbeiten, dann übernimmt der Vater oder dann geht die Krippe los. Und dann im Verlauf des ersten Halbjahres zu merken, eigentlich möchte ich das so gar nicht.
Ja, ich glaube auch, dass die Gefühle, die man als Mutter und als Vater hat, dass man die nicht vorhersagen kann. Ne? Fällt es mir leicht, mein Kind abzugeben? An wen gebe ich es ab? Wie läuft das mit den Großeltern? Viele haben Großeltern dann im Hintergrund. Wie ist das, wenn ich da keine Verwandtschaft, keinen habe? Ne? Das sind alles so Fragen, die ich vom Kopf her natürlich klären kann, aber wie sieht das dann gefühlsmäßig aus? Kann ich mein Kind dann wirklich abgeben? Oder hier haben wir zurzeit auch ein großes Problem in einer Kita, wo dauernd irgendwelche Ausfälle sind. Will ich mein Kind dahin geben oder nicht? Ne? Also diese Verantwortung auch abzugeben und etwas Gutes, einen guten Platz für das Kind zu finden, das ist heute nicht so einfach.
Ja, das stimmt. Gerade auch mit dem Fachkräftemangel, der uns ja überall in diesen Bereichen Krippe, Kita doch immer mal wieder trifft und der uns begegnet.
Und dann habe ich auf der anderen Seite manchmal auch Mütter, die das ganz bewusst sagen, ich bleibe 2 Jahre zu Hause. Also das war vor, ich sag mal, 10 Jahren noch heftiger, dieser Druck, wieder in die Arbeitswelt zu gehen. Viele planen das heute doch etwas anders und wissen auch, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist nicht so einfach und ist ein riesiger Spagat und hängt von ganz vielen Faktoren ab. Ne? Und ich habe immer des Öfteren auch hier welche, die dann sagen, nee, ich bleibe 2 Jahre zu Hause bei meinem Kind. Das Jahr kann ich nicht mehr nachholen nachher.
Wie nehmt ihr das denn wahr eigentlich in euren Kursen, was so Väter angeht? Weil das finde ich jetzt, so lange bin ich ja nur noch nicht Gruppenleitung, aber in den Jahren, die ich das jetzt mache, fällt mir das auf, dass ich vermehrt auch Väter habe, die den Großteil der Elternzeit nehmen und die dann den gesamten PKIP-Kurs auch machen. Tauchen die bei euch auch auf?
Also bei mir tauchen die auch auf, aber es sind so höchstens ein, zwei pro, sage ich mal, 6 bis 8 Teilnehmer. Ne? Also würde ich so sagen, durchschnittlich. Und ich habe festgestellt, wenn dann die Elternzeit genommen wird, dann wird oft eine Reise gemacht. Das wird dann irgendwie anders genutzt. Ne? Also nicht unbedingt Alltag dann nur. Ne? Also am Anfang nehmen ja auch viele Väter erst frei, ne, für 1, 2 Monate und nehmen dann oft noch mal mit einem Jahr dann die andere Elternzeit. Das pendelt sich so ein bisschen ein, aber wie gesagt, ich habe auch andere Modelle. Ich hatte eine Familie, da hat der Vater komplett die Aufgaben der Kinderbetreuung übernommen von Anfang an. Der ist heute auch noch sehr engagiert in Schulpflegschaft, Kita, ne, da macht er sehr viel. Also der arbeitet auch noch, aber der ist IT-Mensch und kann das ganz anders im Homeoffice für sich da auch regeln. Ne?
Ja,
Aber
also.
Väter wollen etwas vom Baby miterleben und von ihrem Kind, ne? Das ist ganz klar. Also da habe ich auch festgestellt, da hat sich auch viel verändert, wenn man jetzt so die letzten 20 Jahre sieht, wenn ich mal ein Familien-PKIP anbiete. Die Väter, die kommen alle, weil sie wollen. Ne, wenn ich vor 20 Jahren, da war das eher so, die Mütter wollten, dass die Eltern, dass die Väter das machen. Ne? Also heute wollen die das. Und ich habe etliche, die, da fragt die Mutter danach, ja, wann kann denn mein Mann mal mitkommen? Der möchte auch mal. Also da zeigt sich, in den Köpfen der Väter ist das eigentlich, die würden gerne auch mehr Zeit mit dem Baby verbringen.
Das ist auch eine von unseren großen nächsten Podcast-Ideen, dass wir uns damit mal auseinandersetzen wollen, inwieweit Väter im PKIP präsent sind auf der einen Seite und aber auch wirklich echt im Erziehungs-, wenn man dieses Wort nutzen will, oder im Babyalltag. So, das heißt, wie ist der Stand? Also wie ist die Realität der Familien heute? Ja, und was mich total interessiert und wo ich echt froh bin, dass wir dich hier heute haben, zu gucken, wie war das vorher? Das heißt, wie, also jetzt nicht nur auf Väter bezogen, sondern möglicherweise wirklich mal wirklich die Realität von Familien. Das heißt, die Situation, ich habe ein Kind und jetzt baut sich mein Leben neu auf. Jetzt pendel ich mich neu ein, fühle mich in die Rolle ein. Ich weiß gar nicht, ob das geht, aber kannst du, also dass sich Familienrealität verändert, das steht ja außer Frage, aber kannst du das bewerten, Ulla? Sag mal, könntest du sagen, dass du findest, Familien heute haben das auf der und der Ebene schwerer oder komplizierter oder auf der anderen Ebene ist es vielleicht ein bisschen leichter. Kannst du das oder ist das zu schwierig?
Wir hatten vor etlichen Jahren mal den Vasilios Ifdenakis als Vortragenden bei uns auf der Jahrestagung. Und das war sehr spannend. Er hatte Untersuchungen auch gemacht bei Vätern und ich kann das wirklich bestätigen, was er gesagt hat. Er hat gesagt, in den Köpfen der Väter hat sich längst etwas verändert. Sie wünschen sich etwas, aber die Realität ist oft noch in den alten Rollen. Also nicht jeder kann seinen Job runterkürzen oder Frau und Mann sich den Job teilen. Ne? Also ich glaube, dass der Wunsch bei vielen da ist, auch diese Zeit mit dem Baby und mit den Kindern wirklich auch mehr zu nutzen. Aber dass oft natürlich die Realität dagegen spricht.
Und wie siehst du das mit Blick auf die Mütter? Was beobachtest du da seit 30 Jahren? Hat sich da mit diesen beiden Rollen, Berufstätige zu sein und Mutter zu sein, hat sich da was verändert?
Ja, ich glaube, da ist vieles auch gleich geblieben, ne? Wer bestimmt, welche Pampers genommen wird, das ist in der Regel, glaube ich, doch noch eher die Mutter, ne? Oder auch wenn es um Ankleidungssachen geht oder wie bestimmte Abläufe sind. Da merke ich, dass das, wenn die Frauen überwiegend mit dem Kind zusammen sind, sie doch das bestimmen, ne? Und der Mann sich da eher vielleicht anpasst dann, ne? Aber wenn es um den Kinderwagen geht, dann ist schon eine andere Sache. Ne, der muss dann auch lauftauglich sein und ähnliches. Also das, ne, da ist dann wieder der Mann wieder stärker mit drin in der, ja, wie, was muss ich vielleicht auch anschaffen für ein Baby, ne? Und ich glaube auch, dass die, oder das, was ich so von den Eltern mitbekomme, auch die Aufteilung, wer macht was zu Hause, viel selbstverständlicher genommen wird als noch zu meiner frühen Elternzeit, sage ich mal. Ne? Also diese alten klassischen Rollenbilder haben sich da längst aufgelöst. Ich merke das auch daran, wenn ich Familienpickup habe. Vor 15, 20 Jahren, da kamen die Mütter immer noch mit, da haben das Kind ausgezogen, damit der Vater loslegen konnte. Das machen die heute nicht mehr. Das macht heute keine Mutter mehr, die sagt, der kommt alleine zurecht und wenn nicht, muss er sich da durchbeißen. Na.
Ja, genau. Und das gehört dann ja ganz sicher zu den Sachen, die echt eine totale Verbesserung und eine totale Bereicherung ist. So, dass
Ja,
einfach,
für das Kind auf jeden Fall, ne?
genau. Gibt es was, also ich weiß nicht, ob es da eine Antwort drauf gibt, Ulla, aber gibt es was, wo du sagst, so, das finde ich eher kritisch. Also diese Entwicklung, die ich hier irgendwie sehe in den letzten Jahren, die finde ich eher kritisch. Gibt es da irgendwas? Fällt dir da was ein?
Ja, also wir reden ja immer so von allgemeinen Sachen, ne, oder allgemeiner Einschätzung, ne, und ich glaube, dass das Internet natürlich manchmal zu viele Botschaften gibt. Dass Eltern sich weniger, also es ist oft auch in meinen Gruppen Thema, was meint eigentlich mein Bauchgefühl dazu, ne? Und das dann so einordnen zu können. Und ich glaube, dass das Internet eher dadurch, dass es so viele verschiedene Sichtweisen gibt, eher zur Verunsicherung beiträgt. Und eigentlich die Mutter dann gar nicht mehr hört, ja, was will jetzt mein Kind, sondern man denkt dann nur noch so in so Schablonen.
Ich sehe das auch bei Apps, die es gibt, wo dir dann angezeigt wird, wann der nächste Entwicklungssprung dran ist. Ich finde auch, da geht so dieses Bauchgefühl und dieser Blick auf mein Kind irgendwie weg hin zu der App und dann warte ich nur darauf, dass ich irgendwann das sehe, was mir die App sagt, was passieren sollte. Und auch, glaube ich, so diese ganzen Social Media wie Instagram oder so, wo ich auch gar nicht mehr unbedingt unterscheiden kann, was ist jetzt fachlich eigentlich auch von der Qualität her gut. Und was nicht. Ja.
Ja, das ist eine große Schwierigkeit, ne? Und vor allem auch, du misst, als Mutter misst du dein Kind dann auch immer fiktiv mit irgendjemandem da, ne? Wenn dann steht, entwicklungsmäßig müsste es dieses oder jenes können und dann sagt der Arzt vielleicht noch irgendwas. Also es passt dann manchmal nicht so zusammen. Und das muss die Mutter natürlich irgendwo und der Vater dann für sich irgendwie klären, ne? Und ja auch diese, es schürt auch diese Angst, es könnte was mit meinem Kind sein, was dann nicht in Ordnung ist oder wo ich hinterher mir vielleicht Gedanken mache, Mensch, hättest du dich eher drum kümmern müssen. Ne? Also ich merke das auch daran, wenn so leichte Einseitigkeiten mal so in der Bewegung sind, dann sind auch viele Mütter geneigt, dann sofort zu Fachleuten zu gehen. Ne? Und es gibt auch Einzelne, die sagen dann, ach nee. Also wenn ich selber beobachte, dass er das kann, dann reicht mir das.
Ja, ich glaube, das ist dann dieses typische Dilemma, was Informationen und schnelle Erreichbarkeit von Informationen und gleichzeitig nicht die Qualität der Informationen abmessen zu können. Also zu entscheiden, ist das jetzt Fluch oder ist das Segen, dass wir so viel Infos ganz leicht bekommen können. Ja, das sehe ich auch wie du. Das müssen Eltern jetzt plötzlich aushalten, das für sich irgendwie abwägen zu müssen. Und diese Informationen gab es früher einfach nicht. Also bis vor 20 Jahren war, also ja, hatten wir kein Internet.
Nö, da hat man sich dann Bücher geholt und da gab es auch nicht so viel, ne? Oder auch Zeitschriften, ne, die man dann gelesen hat, Eltern.
Ulla, jetzt sind wir schon so schön im Austausch gewesen und jetzt gucken wir auf die Zeit und stellen fest, huch, sie rast. Aber was ich einfach auch noch mal total spannend finden würde, ist aus Sicht des Vereins oder was ist deine Einschätzung so, wo will PKIP hin? Was ist gerade so das Thema, was PKIP beschäftigt? Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, ja, das ist richtig spannend, da passiert jetzt wieder was?
Ja, ich glaube, dass wir immer daran so arbeiten sollten, dass wir gute Fachleute, gute Gruppenleiter ausbilden, die Eltern da wirklich auch positiv unterstützen und auch begleiten können und auch offen bleiben in dem, wie sie, was sie als ideal finden und was sie vielleicht auch an Einschätzungen abgeben, dass sie wissen, was sie tun. Das ist für mich ganz wichtig. Und ich denke, dass sich die Fortbildung auch immer verändern werden wird, dadurch, dass sich die Lebenswirklichkeit von Menschen verändert. Ne? Also auch das Leben von Babys. Babys nehmen das Leben so, wie es ist mit den Eltern. Und da verändert sich etwas. Und sich dafür einzusetzen, dass die Lebenswelt des Kindes auch ein gutes Aufwachsen, ein gutes Entwickeln eines Babys, einer Familie möglich ist. Und was ich wirklich festgestellt habe, dieses auch miteinander etwas machen, im Austausch zu sein, im Gespräch zu sein, dass das eine ganz wichtige Grundlage ist zwischen zwei Generationen wie Babys und ihre Eltern und wenn die Babys nachher älter werden, auch in anderen Lebensphasen sehr, sehr wichtig ist. Immer auch sich wertzuschätzen und im Gespräch zu bleiben.
Ich bin ganz beeindruckt von dem, was du gerade gesagt hast, Ulla. Das gefällt mir total gut, weil das einfach echt wirklich das Baby wirklich so in den Mittelpunkt stellt. Und das, ja, das gefällt mir gut. Ich finde es schön, Eltern zu transportieren und den Pädagoginnen, die uns zuhören, dass das, was wir tun in unseren pädagogischen Handlungen, dass wir wirklich echt den Blick auf das Baby. Das Baby ist zentral so und dass wir das Wissen um das Baby, dieses viele Wissen, was es gibt, was Forschung uns zur Verfügung stellt und was es in Zukunft auch bestimmt noch mehr geben wird, dass wir das wirklich echt als Grundlage von allem nehmen, was wir so tun. Ja, das gefällt mir total gut, ja.
Ja, und sich auch darauf zu verlassen, dass das Baby Rückmeldung an die Eltern gibt und die Eltern auch Rückmeldung an das Kind, ne, wie das Leben so abläuft. Also, dass die beide da auch etwas aushandeln.
Ich finde, das ist ein richtig schöner Schlusssatz, Ulla.
Ja, gerne.
So diesen Gedanken mitzunehmen aus diesem Interview heraus. Und ich habe total viel nochmal gelernt und mitgenommen von dir. Ich sage ganz lieben Dank, dass du mit uns gesprochen hast, dass du mit uns dabei gewesen bist. Wir sagen einen schönen Sonntag. Folgt uns auf dem Portal eurer Wahl. Folgt uns auf Instagram, kommentiert gerne, gebt uns Feedback, abonniert uns, damit ihr nichts verpasst von den nächsten spannenden Folgen. Wenn ihr jetzt Fragen habt nach dieser Folge, auch da gerne, gebt uns eine Rückmeldung. Wir leiten alle Fragen gerne weiter. Und wir freuen uns auf euch in der nächsten Woche. Bis dann. Tschüss.
Ja, bis dann. Tschüss.
Genau. Habt Habt einen schönen Sonntag. Tschüss.